Herzlichen Dank für eure Lieder. Als der Männerchor voriges Jahr hier in Gomadingen war, habe ich gesagt, da haben sie so ein bisschen Blut geleckt vor der Zeltarbeit und Zeltmission. Und das hat sie dazu gebracht, dass sie in diesem Jahr eine Zeltarbeit in Dünn durchgeführt hat, wo ich auch der Redner sein durfte. Wir haben eine wunderbare Zeit dort erlebt. Und es ist einfach schön, solch einen Dienst zu tun in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit Geschwistern. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir wieder zusammen sein dürfen und so einen Dienst tun dürfen. Das erhebt und erbaut das Herz. Das ist unglaublich. Das kann keine Interessensgemeinschaft bieten. Das kann kein Fußballverein bieten. Da gibt es keine Schuldzuweisungen, sondern wir dienen einem Herrn, der uns einmal beurteilen wird. Ein Herr, der sich für uns, für mich, am Kreuz auf Golgatha zu Tode geliebt hat. Und es ist nichts Erhabeneres, als wenn man seinen Urlaub zum Beispiel hier in Gomadingen in diesem Zelt verbringt, in der Gemeinschaft mit diesen Brüdern, und sie haben ja auch einige ihre Frauen mitgebracht, das Wiedersehen, das sich kennen, das Wissen, wir sind von Gott geliebt. Das ist mehr als Interessengemeinschaft. Das ist einfach Gemeinschaft, wie Gott, der Vater, sie versteht. Liebe untereinander. Ja, ich darf vielleicht noch einmal ganz kurz sagen, wir haben hier in diesem Zelt auch einen Büchertisch, wo es kostenlose Literatur gibt, und es gibt einen Büchertisch, wo es auch Bücher, wertvolle Bücher gibt, die käuflich zu erwerben sind. Die Vorträge werden jeden Abend auf Kassette aufgenommen. Sie können auch am Büchertisch erworben werden, die Vorträge, die Sie interessieren. Und wenn ich richtig informiert bin, hat der Dünner Männerchor auch wieder eine CD mitgebracht, die auch dort drüben am Büchertisch erhältlich ist. Ja, nachmittags haben wir, das habt ihr schon in dem Vorspann gesehen, bei den schönen, niedlichen Bildern, die wir so tagsüber hier von den Kindern machen, dass wir Kinderstunde haben. Wir hatten heute, wenn ich mich nicht verzählt habe, 28 oder 29 Kinder im Zelt. Und das ist ein spannendes Spiel. Da spielt eine Polizistin eine Rolle in Original-Polizeiuniform und sowas. Da werden spannende Geschichten erzählt, Wettkämpfe und Wettspiele gemacht. Und die Kinder haben ihre Freude daran. Wir haben morgen am Freitag noch einmal diese Kinderstunde um 15.30 Uhr für die Andersgläubigen, 3:30. Und wir haben am Samstag unsere Abschlussveranstaltung als Familiennachmittag. Wir haben das auf 14.30 Uhr vorverlegt. Bitte nehmt diesen Termin mit zur Kenntnis. Um 14.30 Uhr wollen wir uns hier treffen mit den Kindern. Die Eltern sind alle herzlich eingeladen. Wir können noch viel mehr Stühle aufstellen. Der Matthias hat dann noch gar nicht alles rausgelassen, was er noch alles im Wagen hat. Ihr könnt also noch Gäste mitbringen. Es ist schön, dass so viele Menschen heute Abend hier in diesem Zelt sind. Wir müssen dann Samstagnachmittag nach dem Familiennachmittag dann auch das Zelt wieder abbauen, weil der Zeltdiakon muss vor 24 Uhr am Bestimmungsort mit seinem LKW sein. Sonst muss er eine Nacht auf der Autobahn verbringen, auf einem Rastplatz, und das wäre traurig, wenn ihm dadurch ein Tag verloren geht. Also am Samstag um 14.30 Uhr die Abschlussveranstaltung unter dem Thema und der Frage, wie wird man Christ? Wir haben in diesen Tagen viel erlebt, auch mit den Geschwistern von dem Hauskreis in Gomadingen. Und viele von euch fragen ja vielleicht gerade die Gomadinger, was sind das für welche? Ist das eine Sekte? Wollen die ein extra Süppchen kochen? Ich kann Kirchenchristen sehr gut verstehen, die vielleicht so etwas Neues erleben und nicht wissen, was das wirklich ist. Und die Frage stellen, ja, warum lassen die uns so? Warum gehen die dahin? Warum machen die da was für sich? Und ich denke einmal, es gibt in Deutschland die Möglichkeit, dass wir uns mit dem Wort Gottes in Freiheit beschäftigen dürfen. Und ich sage immer, dem Herrn sei Dank, es gibt auch unterschiedliche Erkenntnisse von der Schrift her. Und ich werde nie einen Kirchenchristen verurteilen, weil er in die Kirche geht, nur weil ich freikirchlich bin. Wenn er seine Sicht hat als Kirchenchrist, okay, kann ich mit leben und da lasse ich ihn so stehen. Wenn ich eine andere Sicht habe, bin ich dankbar, wenn der Kirchenchrist mich auch so stehen lässt. Normalerweise ist das so, wie soll man das sagen, die Freiheit. Aber ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von der Intoleranz der Toleranten gehört haben. Wir sind sehr, sehr tolerant, wenn wir sagen, wir haben uns alle lieb, wir haben alle den gleichen Gott. Wenn aber einer mal sagt, die Bibel sagt aber etwas anders, dann ist er gleich ein Fundamentalist und wird ausgegliedert und ausgeklammert. Aber das ändert nichts an der biblischen Botschaft, denn der Gott der Bibel gibt keinem anderen seine Ehre. Ich habe das gesagt, 13 Mal steht das in Jesaja 40 bis 49. Außer mir gibt es keinen Gott. Und mit diesem Gott haben wir es als Christen zu tun. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das sehr ernst nehmen, denn die Zeiten, ich habe das gestern versucht, etwas aufzuzeigen, werden immer schwerer. Wir erleben in diesen Tagen auch viel Leid und Not, Menschen, die eine Sehnsucht haben. Und damit komme ich einmal zu diesem Thema Endstation Sehnsucht. Da kommt die Frage auf bei den Menschen, und deshalb sind Menschen so religiös, was muss ich tun, um glücklich zu werden? Warum sind wir Menschen eigentlich nicht glücklich? Warum sind wir unglücklich? Warum ist jeder Mensch auf dieser Welt in irgendeiner Form religiös? Religion ist etwas, ja, zurückführen, zurückkommen zu etwas, was man verloren hat. Zurückerwarten. Irgendwie spürt der Mensch, auch ich habe das gespürt in meinem Leben, meine Unvollkommenheit. Ich habe irgendwie immer empfunden, der Jochen Keil ist eigentlich gar nicht so, wie er sein sollte. Das hat jetzt nichts mit dem Namen zu tun, sondern ich meinte, ich müsste immer noch etwas tun, um was Besseres zu werden, wenn ich Generaldirektor werden wollte. Oder ich wollte Fußballstar werden, ich wollte eine Berühmtheit werden. Ich hatte alle Chancen dazu, das war gerade zu Beginn der Bundesliga, 3-4 Jahre davor. Ich hätte Karriere machen können. Warum habe ich dieses Streben gehabt? Da ging es mir weniger um Geld, damals wurde noch nicht viel Geld verdient. Da bekam ein Vertragsfußballer 580 D-Mark im Monat. Da kriegst du heute ja fast nicht mehr 100 Liter Sprit für. Oder 200. Ich wollte anders sein, ich wollte mehr sein, ich wollte mehr herausragen. Und irgendwie ist das bei jedem Menschen so, auch wenn es nicht zugibt. Wenn wir ehrlich voreinander werden, dann stellen wir fest, dass wir merken, wir könnten eigentlich entweder besser sein oder was Besseres haben. Das fängt spätestens dann an, wenn der Nachbar sich ein neues Auto gekauft hat und ich fahre so eine alte Rostlaube und alte Kiste. Und wenn dann noch ein Stern drauf ist und ich habe bloß ein VW-Zeichen drauf, dann kriege ich Minderwertigkeitskomplexe. Warum ist das so? Machen wir uns doch nichts vor, das sind Tatsachen. Das passiert uns. Oder wenn im Berufsleben einer mehr Karriere macht als ich und wieso kommt der weiter? Und das erleben viele Menschen in Großbetrieben, wo heute die Frauenquote hochgeschaukelt und gepusht wird, dass plötzlich aus Ständen zu Büstinnen ja Abteilungsleiterinnen werden, obwohl sie damit hoffnungslos überfordert sind, weil sie nie Menschenführung gelernt haben im Berufsleben. Und andere Männer, die gestanden sind, sagen, wieso die und nicht ich? Bin ich schlechter als die? Sehnsucht, was ist Sehnsucht? Sehnsucht nach Glück. Dieses Kerlchen, der Ari, der sieht glücklich aus in diesem Augenblick. Wisst ihr auch warum? Weil er sich am Bein seiner Mama festhält. Wenn man auf ihn zugeht, dann ist er irgendwie schüchtern und geht ein Stückchen zurück. Aber da fühlt er Geborgenheit, Sehnsucht nach Glück. Er ist glücklich, weil er weiß, seine Mama ist in der Nähe. Oder auch sein Papa, ich habe es auch beobachtet. Sehnsucht nach einem Menschen? Kann das sein, dass man sich nach einem Menschen sieht, mit dem man sich mal aussprechen kann, mit dem man mal über seine Probleme sprechen kann? Sehnsucht nach Liebe, wobei wir dann mal klären müssen, was wir Menschen unter Liebe verstehen und was der Ursprung der Liebe ist. Der Ursprung der Liebe ist Gott. Die Bibel sagt uns, dass Gott, der Herr, uns zuerst geliebt hat. Nicht wir haben Gott geliebt, so sagt es 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, sondern Gott hat uns zuerst geliebt und seinen Sohn gegeben als eine Sühnung für unsere Sünden. Dieses, er hat mich zuerst geliebt, der hat den dreckigen Jochen Keil, der mit Sünde beladen war, geliebt, wo sich jeder Mensch vor angeekelt abgewandt hat. Den liebt Gott. Kann das Liebe sein? Wenn ein Mensch schön ist, ein Filmstar, da kann man sich drin verlieben, schon in das Foto. Aber ist er deshalb wirklich liebenswert? Sehnsucht nach Geborgenheit. Wer möchte nicht geborgen sein? Das Gefühl haben, hier bist du zu Hause. Sehnsucht nach Glück. Hier diese Radfahrtruppe, ich habe sie beobachtet in diesen Tagen am Sonntag, wie sie hier mit ihren Mountainbikes dann da mit allen Gängen hier Gummerdingen zu bezwingen suchten. Und immer wieder kam es dann, dass die Kleinsten darunter, sie wollten die Ersten sein, sie wollten es ihren Eltern zeigen. Sehnsucht nach mehr? ich habe eigentlich doch genug. Ich habe satt zu essen, satt zu trinken. Warum muss es mehr sein? Brauche ich tatsächlich ein Haus mit 5 Badezimmern? Ich habe einen Freund, der hat ein Haus gebaut. Das hat wahnsinniges Geld gekostet. Der hat auch wahnsinniges Geld verdient. Und dann stirbt seine Frau und er ist plötzlich allein im Haus. In einem Haus, ich weiß nicht, wie viele Zimmer es hat. Ich weiß bloß, dass es 5 Badezimmer alleine hat. Und seine beiden Söhne, auf die er sich verlassen hatte, dass sie mal in das Haus ziehen würden, sie haben geheiratet und das Haus steht jetzt zum Verkauf. Sehnsucht, ein Ziel zu erreichen, wir haben eben von dem Ziel gehört. Wir haben ein Ziel. Welches Ziel? Ja, das ewige Leben bei Gott, dem Vater. Das ist die Botschaft der Bibel. Und warum das so ist, das möchte ich Ihnen einmal aufzeigen. Sehnsucht nach Erfolg, oh ja. Als ich eine Fußballpleite erlebte, wo ich mir eine fürchterliche Verletzung zuzog und ich 6 Wochen auf dem Rücken lag und mich nicht rühren konnte als junger Mensch, da habe ich über den Sinn meines Lebens nachgedacht. Ist es wirklich sinnvoll, Fußball zu spielen? Ich spiele auch heute noch gerne Fußball. Das wissen die Kleinen hier, oder auch klein seid ihr ja nicht mehr. Ihr seid ja schon riesengroß, ihr seid nur noch nicht erwachsen. Und ich sehe, heute Abend wurde ich schon hier von den Chormitgliedern gefragt, Jochen, hast du einen Ball dabei? Also wird es mit Sicherheit in diesen Tagen auch nochmal fußballerisch hier zur Sache gehen. Das ist schön, aber man verletzt sich auch dabei. Und als ich so nachdachte, willst du wirklich Karrierefußballer werden? Da habe ich mir was anderes überlegt. Lachen Sie nicht, ich wollte Generaldirektor werden, als 18-Jähriger. Das Zeug dazu hätte ich vielleicht gehabt, war meine Meinung. Aber dann habe ich die Menschen um mich herum gesehen. Ich bin heute auch Manager, das ist so ein blödsinniger Titel, der auch oft in den Dreck gezogen wird. Aber ich sehe noch viele über mir, die weit größer sind im Berufsleben als ich. Und ich möchte mit keinem von denen tauschen, bei all dem Geld, was sie haben. Die Sorgen, die Pleiten, immer nur gucken, ob an einem der Füße von den Stuhlbeinen gesägt wird, wo sie drauf sitzen. Da muss ich sagen, das ist nicht das Leben, was man haben muss. Sehnsucht nach Reichtum. Ja, das Interessante ist, alles, was Sie hier auf dieser Welt erwirtschaften, alles das, was Sie haben oder was Sie bekommen können, ist nur geliehen. Sie können Ihre Mercedes nicht mit in den Himmel nehmen. Sie können Ihr Haus nicht mitnehmen. In dem Augenblick, wo der Mensch abtreten muss von dieser Erde, bleibt alles zurück. Gott stellt uns das zur Verfügung, dass wir es benutzen dürfen. Aber wenn wir sagen, das ist mein, dann bekommen wir eine falsche Sicht. Es bleibt immer wieder in der Schöpfung Gottes zurück. Und andere profitieren davon, von dem, was du oder was sie erarbeitet haben. Sehnsucht nach einem Ideal. Oh ja, hätten wir noch Ideale. Gibt es noch Vorbilder in unserer Zeit? Sehnsucht nach Anerkennung. Die Menschenwürde ist klar, das akzeptieren wir. Aber Anerkennung, das hast du gut gemacht. Eben haben so ein paar ganz sachhaft geklatscht. Ich weiß, dass das in religiösen Bereichen nicht immer so modisch ist. Gehen die Meinungen auseinander. Wir singen zur Ehre Gottes. Aber wenn sie so gut gesungen haben, warum denn nicht mal? Können wir da auch mal klatschen? Können wir doch sagen, jawohl, wir können uns damit eins machen, was ihr gesungen habt und wie ihr das gesungen habt. Sehnsucht nach dem Lebenssinn. Ich glaube, das haben viele Leute. Die Frage nach dem Sinn ihres Lebens. Und ich kenne viele verzweifelte Menschen, denen ich auch keine Antwort geben kann, als nur die, wende dich an den Herrn Jesus und frage ihn, dass er dir die Augen öffnet und dir deutlich macht, was dein Weg ist. Wochenende und Sonnenschein. Ein Bruder hier im Spreewald, wunderschön, Wochenendhaus, Kahn, er erholt sich da. In Dillenburg haben wir auch so einen Bruder erlebt, der hat einen ganz großen Teich für sich mit einem Häuschen und das, er dachte, hier relax ich, das ist so ein modernes Wort, ich erhole mich hier von meinem Stress. Ja, oder glücklich sein, ein Traum. Ich kenne in meiner Geschäftswelt Leute, die sind Rolls-Royce-Fahrer. Und die holen, die importieren die von USA zu einem Spottpreis und dann möbeln die die auf und die liegen nur unter dem Auto, über dem Auto, auf dem Auto, in dem Auto. Lebenssinn. Und dann verschachern sie irgendwann diese Autos wieder. Das ist der Wunschtraum von meinem Chef. Ein Super 7. Schon mal gehört? Nein? Das ist eine brettharte Kiste. Und da kriegt man jeden Motor rein. Vom 6-Zylinder bis zum 12-Zylinder. Und die Dinger kosten Geld. Und immer im Internet ist er am Wühlen und dann ruft er mich an, Jochen, da in Dülmen, da steht wieder so ein Auto. Sollen wir da nicht mal hinfahren? Er hat es bisher noch nicht geschafft, seine Frau zu überzeugen. Sie hat gesagt, wenn du das Auto kaufst, dann lasse ich mich scheiden. Glücklich sein, Reichtum. Ein anderer Geschäftsfreund von mir hat eine Häuserzeile mit etlichen Eigentumswohnungen. Und er hat nur Ärger mit den Leuten, die da drin sind. Und er muss sich immer rumschlagen. Die Schimpferei, die Prozesse, die er manchmal führen muss. Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Glück und glücklich sein. Zwei Menschen, die sich die Ehe versprechen, die sich lieben, die Hand in Hand gehen. Ich finde das immer schön, auch wenn viele sich dran stoßen. Wenn ein Junge und ein Mädchen, die erwachsen sind, entschlossen sind, ein Leben zusammen zu verbringen und das auch zum Ausdruck bringen, indem sie sich umarmen und lieb haben. Das muss nicht pervers sein, das muss nicht abartig sein, sondern sie zeigen einfach, dass sie sich mögen und dass sie sich lieben. Bei all dem Hass dieser Welt erfreut mich so etwas, dass es noch Menschen gibt, die nicht Hass zeigen, sondern Liebe demonstrieren. Glücklich sein, unsere älteste Tochter mit einem Pflegekind, ein Sonnenscheinchen, aber manchmal ganz grausam biestig, bösartig, wenn es nicht seinen Willen kriegt. Und ich frage mich, wo hat das kleine Wesen das schon her? Glücklich sein im Alter. Menschen, die alt geworden sind, ziehen sich auf ihren Hund zurück oder sie haben ihre Katzen oder ihren Wellensittich und das ist dann ihr Lebensinhalt. Wenn sie das nicht mehr haben, bleibt ihnen nichts mehr. Süß sind die Dinger ja, aber ist das wirklich das, was wir brauchen? Eine Fürstin hat geschrieben, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Die Stadt Köln in einem wunderschönen Panoramabild. Dort gibt es sehr viel Reichtum. Der Kölner Dom überragt alles. Aber was nutzt ein Dom ohne Inhalt? Wunderschön gemacht, die Stuckarbeit und das Monument. Nur man baut jetzt in Köln auf der anderen Rheinseite ein Hochhaus hin und damit verliert dieser Dom diesen Weltdenkmalschutz oder wie sich das nennt. Nur durch so ein blödes Hochhaus, was da irgendein Architekt jetzt wieder baut. Glücklich sein. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Es ist mein Lieblingslied, weil ich beobachte Menschen. Und sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Stress, Stress. Es gibt so einen eintönigen Film, der heißt Aufstehen, Arbeiten, Essen, Schlafen. Aufstehen, Arbeiten, Essen, Schlafen. Glücklich sein? Sie suchen, was sie nicht finden, in Freude und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Der Mann, der ausbrückst, der ausbremst, er zieht sie in das Nachtleben zurück. Er drängt vielleicht seine Sorgen, seine Nöten oder sein, wie soll man das sagen, nicht zufrieden sein mit seiner Frau im Alkohol und ist verzweifelt. Sehnsucht nach mehr, da kommt ein junger Mann zu Jesus und fällt vor ihm auf die Knie und fragt ihn, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Ich habe mich gefragt, was war der Anlass dieses jungen Mannes, dass er zu dem Herrn Jesus kam und ihm diese Frage stellt. Der Zusammenhang dieser Begebenheit macht deutlich, dass er reich war, dass er eigentlich alles hatte. Aber irgendwie fühlte er, dass ihm irgendetwas fehlte. Und das ist genau die Situation, in der wir uns auch befinden. Ehrlich, bist du wirklich zufrieden mit deinem Leben? Auch wenn du nach vorne schaust? Du hast vielleicht alles erreicht? Du bist vielleicht Millionär geworden und die einzige Sorge, die du hast, ist, dass dir keiner das Geld klaut? Das ist eine große Sorge. Ich kenne reiche Leute, die haben so viel Alarmanlagen und die Alarmanlage nochmal durch eine Alarmanlage geschützt, weil sie Angst haben. Und ich frage mich immer, sind sie glücklich damit? Was ist, wenn eine Alarmanlage ausgelöst wird durch sie selber, weil sie vergessen haben, die Zusatzalarmanlage abzuschalten? Es ist im Grunde genommen die Angst. Es ist das, ja, sie könnten etwas verlieren. Aber hier kommt ein junger Mann zu Jesus, zu dem Herrn und fragt ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Irgendwie muss er was davon gehört haben, dass es Leben gibt, das mehr wert ist als das, was er hatte. Leben, das mehr wert ist als das Leben in dieser Welt? Ewiges Leben ist eine gute Frage, was ist das? Ist das nur zeitloses, unbegrenztes Leben, unendliches Leben oder ist ewiges Leben mehr? Irgendwie hatte dieser Mann Wind davon bekommen, dass dieses ewige Leben mehr sein musste als alles, was er auf der Welt erreicht hatte. Und interessant ist, wie der Herr Jesus ihm darauf antwortet. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Der Herr Jesus erinnert ihn an das erste bis dritte Gebot der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, weder von dem, was im Himmel ist, noch von dem, was auf der Erde ist, noch von dem, was unter der Erde ist. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Nur einer ist gut, sagt Jesus Christus, Gott. Wieso nennst du mich gut? Damit nimmst du Gott die Ehre weg. Du verstößt gegen das erste bis dritte Gebot. Und dann sagt er, du kennst doch die 10 Gebote, nicht wahr? Du sollst nicht töten, das ist das 6. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, das ist das 7. Gebot. Du sollst nicht stehlen, das ist das 8. Gebot. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, das 9. Gebot. Du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das 5. Gebot. Warum er das in dieser Reihenfolge gesagt hat, ist mir bis heute verborgen. Aber nach dem 1. bis 3. Gebot nennt der Herr Jesus diesem jungen Mann das 5. bis 9. Gebot. Das 4. Gebot, halte den Sabbat, lässt er aus. Er erwähnt es nicht. Das nur mal für die Sabbatisten, falls welche unter uns sein sollten. Eines fehlt dir. Der junge Mann sagt zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Kindheit an. Ich glaube nicht, dass dieser junge Mann überheblich war, dass er so von sich überzeugt war, dass er keine Fehler machen konnte. Sondern er wollte damit zum Ausdruck bringen, Lehrer, ich habe mich bemüht, alle diese Gebote, die du mir gerade aufgezeigt hast, zu erfüllen. Ich habe religiöserweise alles getan, was ich tun konnte. Mehr kann ich doch nicht tun. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Eines fehlt dir. Die Reaktion des Herrn Jesus, er verurteilt den jungen Mann jetzt nicht. Er verstößt ihn nicht. Er sagt nicht, du bist ein Spinner, du bist übergeschnappt, du hast dich selbst überschätzt, sondern Jesus blickte ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Ach, wisst ihr, das tut so gut, wenn der Jesus mich anblickt und mich liebt. Und ich weiß mich von ihm geliebt, in meiner Mentalität, in der ich bin. Mit meinen Fehlern und meinen Schwächen. Er liebt nicht meine Schwächen unbedingt, aber er weiß, dass ich lernen muss, damit umzugehen. Dass ich unvollkommen bin, weil ich ein Sünder bin in dieser Welt. Und Jesus blickt mich an, er blickt auch sie heute Abend an. Und er gewinnt sie lieb. Und er sprach zu dem jungen Mann, eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das ist das 10. Gebot von den 10 Geboten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus, Weib und so weiter. Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Ihr Reichen unter uns, rennt jetzt bitte nicht aus dem Zelt. Ihr braucht jetzt nicht alles zu verkaufen. Der Herr Jesus verlangt nichts Unmögliches von euch, sondern er weist diesen jungen Mann auf etwas Spezifisches hin, auf etwas ganz Besonderes, was ihn betraf, den jungen Mann. Eines fehlt dir, geh hin und lass ab von deinen Bindungen, lass ab von den Dingen, die dich an diese Welt fesseln und binden und gib es ab, gib es den Armen, du kannst es sowieso nicht mitnehmen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Herr Jesus weist hier auf die irdischen Güter hin, die ein Mensch haben kann, und dann als anderes, als Alternative auf einen Schatz im Himmel. Er erklärt zunächst mal nicht, was das für ein Schatz ist. Aber es macht deutlich, dass er ihm sagt, du wirst einen Schatz im Himmel haben, dass dieser Schatz im Himmel weit wichtiger ist als all seine Güter, die dieser junge Mann hatte. Dieser junge Mann war intelligent, er war reich, er war ein Oberster, ein Gelehrter und er hatte viel Geld. Die Reaktion ist furchtbar. Der Jüngling aber ging entsetzt und niedergeschlagen über das Wort traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Was hat der Herr Jesus von ihm verlangt? Hat er ihm jetzt gesagt, gib deinen Mercedes ab, deinen Jaguar, gib dein Haus den Zigeunern, damit die auch nicht mehr in Wohnwagen wohnen müssen? Hat er das verlangt? Es ging hier um eine Konsequenz. Die einzige Bindung, die dieser junge Mann hatte, nachdem der Herr Jesus ihm nicht widersprochen hatte, dass er all diese Gebote gehalten hat, war, dass er gebunden war in dieser Welt und von den Dingen dieser Welt. Fußball spielen ist schön, aber ihr jungen Leute, lasst euch nicht binden dadurch. Wenn der Sportverein über die Gemeinde geht, ist das falsch. Eines fehlt dir, sagt dann der Herr Jesus. Wenn die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr an erster Stelle steht, dann sagt Jesus Christus, eines fehlt dir. Und genau das war der Punkt hier bei dem jungen Mann. Er ging entsetzt und niedergeschlagen. Es ist interessant, wie die Bibel das so wörtlich, drastisch, genau schildert. Der war entsetzt, der war niedergeschlagen und traurig. Denn er hatte viele Güter, er hatte viele Bindungen, er hatte viele Beschäftigungen, die ihn festhielten und fesselten in dieser Welt. Und ich kenne viele Menschen, die keine Zeit haben. Ein Geschäftsfreund, der heute fast Einkaufsdirektor ist, eine Stufe darunter ist, dem seine Mutter durfte ich vor einigen Jahren beerdigen, weil der Pfarrer ihn beleidigt hatte, seinen Hund beleidigt hatte. Und dann hat der Pfarrer zur Tür rausgeschmissen und hat gesagt, Sie haben meinen Hund beleidigt, Sie beerdigen nicht meine Mutter, das macht ein Freund von mir. Und ich durfte dann auf dieser Beerdigung vor der gesamten deutschen Autoindustrie und der ganzen Autozulieferindustrie der Deutschen und Europäer, fast Frankreich, Italien war dabei, das Evangelium verkündigen. Und ich habe ihm auch gesagt, ich sage, Dieter, du stehst auch mal hier. Vielleicht liegst du eines Tages in dieser Kiste und dann ist es zu spät. Er sagt zu mir, ich weiß das, aber ich habe noch so viel zu regeln. Ich sage dann, regle weiter. Aber der Herr Jesus hat gesagt, eines fehlt dir. Wir sind gut befreundet. Er weiß, dass ich Kind Gottes bin, dass ich Christ bin. Und wir sprechen oft über diese Situation, wenn wir mal mittags essen gehen und so. Aber er ist wie dieser junge Mann. Er hat so viele Bindungen, so viele Beschäftigungen. Der Beruf, dann die Häuser, die er hat, da muss er sich mit auseinandersetzen. Auch er ist entsetzt und er ist traurig darüber. Aber er bleibt darin. Er hat oft gesagt, Jochen, so ein Leben wie du hast, das möchte ich aufführen. Und dann sage ich ihm immer, fang doch einfach da mal mit an. Endstation Sehnsucht. Sehnsucht, dieses Gefühl in der Seele, man möchte etwas erreichen oder etwas bekommen, um glücklich zu sein. Die Reaktion des Herrn Jesus ist ganz eigenartig. Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Es ist ja unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Ja, man kann auch das kleine Tor in Jerusalem in der Mauer als Nadelöhr sehen, selbst da geht kein Kamel hindurch. Diese Tiere, die wir heute Nachmittag in der Kinderstunde gesehen haben, mit dem einen Höcker und den zwei Höckern, das sind Kamele. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt heute Nachmittag. Und es geht kein Kamel durch ein Nadelöhr. Wie schwer werden die, welche reich sind, welche Güter haben, welche Bindungen haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Warum hat der Herr das gesagt? Der junge reiche Mann war weg. Aber da standen noch 12 Jünger. Ob sie genauso erstaunt und entsetzt waren wie der reiche junge Mann, der da wegging? Und der Herr Jesus bringt ihnen ein Beispiel, dass es fast nicht möglich ist, dass ein Reicher in den Himmel kommen kann. Und ich meine jetzt nicht den Millionär, sondern ich meine den, der gefesselt ist von all den Dingen dieser Welt, die er schön findet. Das Tennisspielen, das Golfspielen, das Haus bauen. Ich kenne Leute, die haben 3, 4 Häuser gebaut. Und jedes Mal, wenn das Haus fertig war, dann gefiel es ihnen von der Inneneinrichtung nicht mehr, dann fingen sie wieder von vorne an. Ich weiß nicht, ob das Lebensziel und Lebensinhalt ist. Sie haben gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, dass es dazu Alternativen gibt zu ihrem Leben. Was muss ich tun? Die Jünger, sie gerieten außer sich und sprachen dann zueinander, wer kann dann errettet werden? Wer kann dann in den Himmel kommen? Jesus sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Hier setzt Jesus Christus dem menschlichen Denken eine Grenze. Der Mensch denkt, hör mal, so unmöglich wie es ist, dass ein Kamel durch ein... So unmöglich kann dann überhaupt ein Mensch gerettet werden. Und da sagt der Jesus, ja, bei deinem menschlichen Denken ist das absolut unmöglich. Aber bei Gott sind diese Dinge möglich, alle Dinge möglich. Gott macht es möglich, dass Menschen einen höheren Wert bekommen als die irdischen Werte, die sie dann an diese Erde binden. Petrus sagt, hör mal, Herr, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal in der gelesen haben in der Bibel, als der Jesus da nach Kapernaum kommt. Da war ein Großunternehmer, der Zebedäus, der hatte 2 Söhne, den Johannes und Jakobus. Sie hatten einen großen Fischereibetrieb. Daneben an war gleich der Petrus, der hatte seinen eigenen Kahn, seinen eigenen Fischkutter. Und der Herr geht zu denen hin und sagt, komm, folge mir nach. Und der Johannes und der Jakobus, die lassen alles stehen und liegen, die lassen ihren Vater im Stich und sagen, sieh doch zu, wie du klarkommst. Ich gehe jetzt hinter diesen Wanderprediger her. Und der Petrus tut das Gleiche. Der hatte Familie, der war verheiratet, der folgt diesem Jesus nach. Das war doch nicht so einfach. Oh, ich kenne Menschen, die tatsächlich auch für die Mission alles dran gegeben haben in der heutigen Zeit, um dem Herrn Jesus zu dienen. Die auf die Güter dieser Welt pfeifen, denen das egal ist. Die dem Herrn Jesus dienen wollen. Weil sie wissen, dass sie einen Schatz im Himmel haben. Was für ein Schatz ist das, Herr? Wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Wie beurteilst du das denn? Jesus sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Der Herr Jesus macht sie darauf aufmerksam, dass ihr das alles verlassen habt, Haus und Eltern, Brüder und Frau und Kinder, und zwar um des Namens des Herrn Jesus willen. Um des Reiches Gottes willen, er wird Vielfältiges empfangen. Das, was du investierst in Aktien, verlierst du, weil es keine Zinsen mehr gibt, weil das auf den Hund ist. Aber das, was du investierst in die Gemeinschaft mit Gott, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, das ist es, was dir Vielfältiges bringt. In dieser Zeit, so sagt er an anderer Stelle im Matthäus-Evangelium, Schwestern und Brüder, das ist das, was ich hier heute Abend erlebe mit dem Dünner Männerchor. Diese Freude der Gemeinschaft miteinander. Wir sind Kinder Gottes. Das kann mir der größte 1.000-Euro-Schein nicht bieten, wenn es ihn denn gäbe. Diese Freude der Gemeinschaft miteinander, weil wir alle hier sind, weil wir wissen, dass Jesus Christus uns liebt und uns erlöst hat von unserer Sündenschuld. Dass wir einen Schatz im Himmel haben, der ewiges Leben heißt. Das sagt der Jesus, das empfangt ihr schon in diesem Zeitalter und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Nun muss ich Ihnen das erklären, wenn er von diesem Zeitalter und dem kommenden Zeitalter spricht. Als der Herr Jesus dieses sagte, war er als Menschensohn, der gleichzeitig Gottessohn ist, auf dieser Erde. Von diesem Zeitalter, wo er spricht, es wurde beendet in dem Augenblick, wo Jesus Christus am Kreuze starb. Wo er begraben wurde, wo er nach 3 Tagen spätestens auferstanden ist, leibhaftig, und in den Himmel aufgenommen wurde. Das ist das kommende Zeitalter. Ewiges Leben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Das ist wie eine mathematische Gleichung. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wer sie ihm anvertraut, erhält ewiges Leben. Das bedeutet, dass das aber erst möglich wurde, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für meine Sünde gestorben ist, meine Sünde mit in das Totenreich genommen hat, in den Tod, nicht in das Grab. Gräber kann man öffnen. In den Tod hinein. Und aus dem Tod kommt niemand heraus, es sei denn mit der Erlaubnis Gottes. Und er wird niemals erlauben, dass meine Sünde wieder aus dem Totenreich zurückkommt. Sie ist getötet. So, und dann ist er auferstanden ohne meine Sünde. Und deshalb kann er jetzt sagen, ich schenke dir ewiges Leben. Das ist der Schatz im Himmel. Was ist das ewige Leben? Endstation Sehnsucht. Bekommst du nicht auch Sehnsucht nach dem ewigen Leben? Ach, sagst du, füll doch den Begriff mal mit Inhalt. Was ist ewiges Leben? Der junge Mann war reich, aber sein Reichtum war begrenzt durch sein Alter. Spätestens, wenn er starb, blieb der Reichtum zurück. Der junge Mann war ein Jüngling, er hatte also seine volle Manneskraft noch und er hatte Ideen und Pläne für die Zukunft. Der Mann war ein Oberster der Juden, der hatte was auf dem Kasten, der kannte sich aus, der konnte wahrscheinlich rhetorisch viel besser sprechen als ich und hatte viel mehr Intelligenz und Ahnung. Er kannte die Gesetze und er hat sie gehalten. Reich, jung, intelligent, aber ohne Zukunftserwartung. Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sage es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Dieses Lied, ich bin durch die Welt gegangen, hat die Fürstin von Reuss komponiert und gedichtet. Sie hat ein Leben erlebt, des Schmerzes, des Reichtums, des Hasses, der Verfolgung. Und sie kommt zu dem Ergebnis, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sag es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Es ist eine Ruhe gefunden. Ruhe ist das, wonach der Mensch sich sehnt, bei aller Hektik, bei allem Kriegsgeschrei, bei aller Angst, bei aller Verfolgung, bei allem, was uns Not macht, bei jeder Krankheit. Lass mich zur Ruhe kommen, Herr. Mach mich ruhig in dir. Sie ist gefunden, diese Ruhe, in des Lammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Weil Jesus Christus Gottes Lamm geworden ist für die Sünde der Welt, ist er meine Sehnsucht geworden. Herr Jesus, ich möchte ganz nah sein bei dir, weil du der Einzige bist, der mich angeblickt hat und mich lieb gewonnen hast. So wie ich war. Du hattest nicht nur Mitleid und Erbarmen mit mir, sondern du hast mich gesehen in meiner Verlorenheit, in meiner Verstricktheit, in meiner Sünde. Natürlich bin ich vielleicht kein Menschenmörder. Mit wie vielen Gedanken habe ich vielleicht doch Menschen gemordet? Wie soll ich das wieder loswerden? Er hat es gelöst, dieses Problem, indem er meine Schuld auf sich genommen hat, indem er gestorben ist und ich darf leben. Und nehmen Sie es nicht als meine Selbstsicherheit. Es ist die Ruhe in meinem Herzen. Ich bin überglücklich und ich kann es nur hinausschreien und jubeln. Ich bin überglücklich, diesen Jesus als meinen Herrn zu haben. Und er ist für mich der Herr Jesus, nicht mein Bruder, sondern er ist der, der aus dem göttlichen Bereich, aus der Ewigkeit gekommen ist und sich zu mir herabgeneigt hat und mich geliebt hat, damit ich leben darf in Ewigkeit. Was ist das für ein Leben? Geh hin und verkaufe alles und komm, folge mir nach. Als ich mich bekehrte mit 18 Jahren oder in meinem 18. Lebensjahr, ich weiß das Datum nicht mehr, da wurde ich extrem. Da wollte ich keine Fehler mehr machen und ich war erschüttert, als ich schon 2-3 Stunden später wieder jähzornig wurde. Und der Teufel mir sagte, guck dich doch mal an, du willst dich bekehrt haben. Nie im Leben hast du das. Du bist noch genauso schlecht wie vorher. Dann wollte ich Missionar werden. Dann wollte ich nach Tansania, damals noch Tanganyika. Gott hat das verhindert. Ich preise ihn dafür. Wenn ich auf die armen Neger losgelassen worden wäre, die wären an mir verzweifelt. Gott hat das verhindert. Ich wollte aber alles tun. Mir war alles egal. Als ich meine Frau kennenlernte, habe ich gesagt, bist du bereit, mit mir zu gehen? Sie war bereit. Sie hätte alles mitgemacht. Sie hätte alles mitgetragen. Zumindest das meiste. Aber Gott hat das Schlimmste verhindert. So bin ich hier in Deutschland geblieben. Bin meinem Beruf nachgegangen. Aber, wissen Sie, ich kann mich an schönen Dingen erfreuen. Ich danke Gott, dass ich ein Haus haben darf. Meine Kinder wollen das nicht. Die haben selber ihr Haus. Es bleibt irgendwann mal zurück und wer es kriegt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe ein Auto, aber es gibt auch schöne Autos. Ich mag sie. Aber das Auto hat nicht mich. Ich habe das Auto. Wenn ich es morgen nicht mehr habe, habe ich es nicht mehr. Ich bitte jeden Tag Gott darum, dass er mich vor Bindungen bewahrt. Wie hier den jungen Mann. Geh hin, verkaufe alles. Komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Du hast gesagt, komm. Ich bin gekommen und ich folge dir nach. Zeige mir das. Er zeigt mir, dass ich mit meinen Augen die Menschen sehen kann, wie Gott sie sieht. Oh, ich wünsche Ihnen das, dass Sie einmal die Menschen, den Nachbarn, auf denen Sie vielleicht einen Rochus und Hass haben, mit den Augen Gottes sehen. Dann werden Sie ihn plötzlich anblicken und ihn lieb gewinnen. Weil Gott eben alle Menschen liebt, auch in ihrer Verkehrtheit. Was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben ist, den allein wahren Gott erkennen. Das ist nicht nur der Aha-Effekt, der Gott der Bibel ist ja tatsächlich der allein wahre Gott, sondern das biblische Wort erkennen bedeutet, in die Liebesgemeinschaft mit Gott zu bekommen. Das Wort erkennen kommt zum ersten Mal in 1. Mose 4 vor und da erklärt es sich selbst. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar einen Sohn, den sie dann Kain nannte. Adam erkannte seine Frau Eva bedeutet die totale Liebesgemeinschaft von Leib, Seele und Geist des Adams mit Leib, Seele und Geist der Eva. Und Gott erkennen bedeutet totale Liebesgemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer und dem Menschen als Geschöpf. Und dass sie den erkennen, den du gesandt hast, Jesus Christus, weil er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Das Bild des unsichtbaren Gottes. Du und sie können nur den Gott der Bibel erkennen, wenn sie Jesus Christus erkennen. Der Mensch, der in diese Welt kam, der gleichzeitig Gottes Sohn war und immer geblieben ist. Selbst am Kreuz auf Golgatha hat er sich für sie aus Liebe dahingegeben und ist gestorben für ihre und für meine Schuld, für die Sünde der ganzen Welt. Und er stellt ihnen heute Abend die Frage, wenn sie vielleicht die Frage aufstellen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Dies ist das ewige Leben, dass sie den allein wahren Gott und den er gesandt hat, Jesus Christus, seinen Sohn, erkennen. Erkennen bedeutet der Aha-Effekt, ich bin ein Sünder, vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Erkennen bedeutet, Herr Jesus, ich komme zu dir, ich möchte in die Liebesgemeinschaft mit dir. Und er sagt, das kannst du nur, wenn das, was zwischen dir und mir steht, deine Sünde ablädst bei mir. Ich habe nämlich deine Sünde bezahlt, ich will sie dir vergeben. Und du sagst dann, Herr Jesus, vergib mir meine Sündenschuld, mach mich frei. Und weil du das getan hast, will ich dir gehören, möchte ich dir nachfolgen. Du sollst jetzt der Herr in meinem Leben sein, da wo du mich hingestellt hast, heute Abend hier in Gomadingen im Zelt, am nächsten Montag wieder bei der Firma Focht, wo ich dann wieder schwierige Probleme lösen darf oder muss oder soll. Herr Jesus, zeige du mir auch da den Weg. Zeige mir, wie ich mit den Menschen umgehen kann, mit den Menschen, die mir quer vor der Nase sind, weil ich mit ihrer Mentalität nicht klarkomme. Er nimmt sie mir nicht aus dem Weg. Aber das macht das Leben als Kind Gottes so unwahrscheinlich spannend. Und eines weiß ich, ich habe einen Schatz im Himmel. Ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Wir wollen miteinander stille werden und ich darf Sie herzlich bitten, mit aufzustehen zum Gebet.